und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 4. Mai und es ist schön, dass ihr auch heute wieder reinhört und mit uns weiterlest in der täglichen Bibellese. Ich werde euch wie immer die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem Buch Richter, die Kapitel 19 bis 21. Der Levit und seine Nebenfrau. In jenen Tagen hatte Israel noch keinen König. In einem abgelegenen Landstrich des Berglands von Ephraim lebte ein Mann aus dem Stamm Levi als Fremder. Eines Tages machte er eine junge Frau aus Bethlehem in Juda zu seiner Nebenfrau. Doch die Frau war ihm untreu und kehrte ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda zurück. Als sie etwa 4 Monate dort war, machte sich ihr Mann mit einem Knecht und 2 Eseln auf dem Weg nach Bethlehem, um sie zur Rückkehr zu überreden. Als er beim Haus ihres Vaters ankam, bat sie ihn herein und auch ihr Vater hieß ihn herzlich willkommen. Sein Schwiegervater drängte ihn, doch eine Weile zu bleiben, und so blieb er 3 Tage und aß, trank und schlief bei ihnen. Am 4. Tag stand der Mann früh auf. Er wollte aufbrechen. Doch der Vater der Frau sagte: "Iss doch noch ein Stück Brot, bevor du dich auf den Weg machst." Die beiden setzten sich und aßen und tranken zusammen. Danach meinte der Vater der Frau: "Tu mir den Gefallen und bleib noch diese Nacht und lass es dir gut gehen." Der Mann erhob sich und wollte sich verabschieden, aber sein Schwiegervater drängte ihn sehr zu bleiben. Schließlich gab er nach und übernachtete noch einmal bei ihm. Am Morgen des 5. Tages stand er wieder früh auf, weil er sich auf den Weg machen wollte, und wieder sagte der Vater der Frau: "Stärke dich doch und bleibe noch bis zum Nachmittag." Da aßen die beiden noch einmal zusammen. Als sich der Mann mit seiner Nebenfrau und seinem Knecht zum Aufbruch rüstete, sagte sein Schwiegervater: "Schau, es ist schon spät. Ihr solltet lieber hier übernachten. Es wird bald Abend. Bleib noch eine Nacht und lass es dir gut gehen. Morgen könnt ihr euch dann früh auf den Weg nach Hause machen." Doch diesmal war der Mann entschlossen abzureisen. Er nahm seine beiden gesattelten Esel und seine Nebenfrau und brach auf und kam bis in die Gegend von Jebus, das ist Jerusalem. Als sie Jebus erreichten, war der Tag fast vorbei und der Knecht des Mannes schlug vor: "Komm, lass uns hier in dieser jebusitischen Stadt einkehren und die Nacht dort verbringen." "Nein", antwortete sein Herr, "wir können nicht in dieser fremden Stadt bleiben, in der es keine Israeliten gibt. Wir wollen lieber nach Gibea weitergehen." Und er ermutigte seinen Knecht: "Lass uns ruhig in eine andere Ortschaft weiterziehen. In Gibea oder Rama werden wir schon eine Übernachtungsmöglichkeit finden." Also zogen sie weiter. Bei Sonnenuntergang kamen sie nach Gibea, eine Stadt im Land Benjamin. Dort kehrten sie ein, um zu übernachten. Sie stellten sich auf den Platz der Stadt, aber keiner bot ihnen für die Nacht seine Gastfreundschaft an. Da kam ein alter Mann von seiner Arbeit auf den Feldern nach Hause. Er stammte aus dem Bergland von Ephraim und lebte als Fremder in Gibea. Die Einwohner der Stadt gehörten zum Stamm Benjamin. Als er die Reisenden auf dem Platz sitzen sah, fragte der alte Mann: "Woher kommst du und wohin gehst du?" "Wir sind unterwegs von Bethlehem in Juda zu einem abgelegenen Landstrich im Bergland von Ephraim", erklärte der Mann. "Von dort komme ich. Ich war in Bethlehem in Juda und befinde mich nun auf dem Heimweg. Aber niemand hat uns für die Nacht in sein Haus eingeladen, obwohl wir alles dabei haben, was wir brauchen. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel und genügend Brot und Wein für uns." "Friede sei mit dir", sagte der alte Mann. "Alles, was du brauchst, lass meine Sorge sein. Du darfst jedenfalls die Nacht nicht hier auf dem Platz verbringen." Er nahm sie mit nach Hause und fütterte ihre Esel. Nachdem sie ihre Füße gewaschen hatten, aßen und tranken sie zusammen. Während sie es sich gut gehen ließen, umstellten einige Männer aus der Stadt das Haus. Es waren durch und durch verdorbene Menschen. Sie schlugen gegen die Tür und forderten den Alten auf: "Bring den Mann heraus, der bei dir wohnt. Wir wollen uns an ihm befriedigen." Da ging der alte Mann, dem das Haus gehörte, hinaus, um mit ihnen zu reden. Nein, meine Brüder, so etwas Schlimmes dürft ihr nicht tun. Dieser Mann ist als Gast in mein Haus gekommen. Es wäre eine Schandtat, ihm das anzutun. Hier sind meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und die Nebenfrau des Mannes. Ich will sie euch selbst herausbringen und ihr könnt euch an ihnen vergehen und mit ihnen machen, was ihr wollt. Aber diesen Mann dürft ihr nicht so etwas Schändliches antun. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Levit seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen nach draußen. Die Männer aus der Stadt missbrauchten sie die ganze Nacht und vergewaltigten sie abwechselnd bis zum Morgen. Erst in der Morgendämmerung ließen sie von ihr ab. Bei Tagesanbruch kehrte die Frau zu dem Haus zurück, in dem ihr Mann übernachtete. Sie brach auf der Türschwelle zusammen und blieb dort liegen, bis es hell wurde. Als ihr Mann am Morgen aufstand, die Haustür öffnete und heraustrat, weil er sich auf den Weg machen wollte, fand er seine Nebenfrau dort. Sie lag mit dem Gesicht am Boden, die Hände zur Schwelle ausgestreckt. »Steh auf«, sagte er, »wir wollen gehen.« Aber sie gab keine Antwort. In der griechischen Version folgt hier der Satz, denn sie war tot. Da legte er sie auf seinen Esel und brachte sie nach Hause. Zu Hause angekommen, nahm er ein Messer, schnitt den Körper seiner Nebenfrau in 12 Teile und schickte jedem Stamm Israel eines davon. Jeder, der es sah, sagte, ein so abscheuliches Verbrechen ist nicht mehr vorgekommen, seit Israel aus Ägypten auszog. Denkt darüber nach, beratet euch und sprecht darüber. Israels Krieg mit Benjamin. Daraufhin zogen alle Israeliten aus, von Dan bis Beersheba und aus dem Land Gilead, und versammelten sich in Mizpah vor dem Herrn. Die führenden Männer des ganzen Volkes und alle Stämme Israels, 400.000 mit Schwertern bewaffnete Krieger, nahmen ihren Platz in der Versammlung des Gottesvolkes ein. Und der Stamm Benjamin erfuhr, dass die anderen Stämme nach Mizpah hinaufgezogen waren. Die Israeliten sagten, erzählt uns, wie dieses schreckliche Verbrechen geschehen ist. Der Levit, der Ehemann der Ermordeten, sagte, meine Nebenfrau und ich kamen nach Gibea im Land Benjamin und wollten dort die Nacht verbringen. Doch einige Bürger von Gibea hatten es auf mich abgesehen. In der Nacht umzingelten sie das Haus und wollten mich umbringen. Sie vergewaltigten meine Nebenfrau, bis sie starb. Da nahm ich meine Nebenfrau und schnitt ihren Leichnam in 12 Teile und schickte sie ins gesamte Gebiet der Stämme von Israel, denn diese Männer haben an Israel ein schreckliches und schändliches Verbrechen begangen. Da ihr Israeliten nun alle hier zusammen seid, beratet, was in diesem Fall unternommen werden muss und trefft eine Entscheidung. Da stand das ganze Volk auf und entschied einstimmig, keiner von uns wird in sein Zelt oder sein Haus zurückkehren. So wollen wir gegen Gibea vorgehen. Wir werden Lose werfen und entscheiden, wer Gibea angreift. Ein Zehntel der Männer aus jedem Stamm soll dafür ausgewählt werden, die Krieger mit Nahrung zu versorgen, die gekommen sind, um an Gibea im Stamm Benjamin für dieses schreckliche Verbrechen Rache zu nehmen, das in Israel begangen wurde. So sammelten sich alle Männer von Israel geschlossen gegen die Stadt. Die Israeliten sandten in das gesamte Gebiet des Stammes Benjamin Boten mit der Nachricht, was für ein abscheuliches Verbrechen ist bei euch geschehen. Liefert uns diese verdorbenen Männer aus Gibea aus, damit wir sie umbringen und Israel von dem Bösen reinigen können. Doch die Männer von Benjamin wollten nicht auf ihre Brüder, die Israeliten, hören. Stattdessen verließen sie ihre Städte und sammelten sich in Gibea, um gegen die Israeliten zu kämpfen. An jenem Tag, als die Männer von Benjamin aus den Städten zusammenkamen, wurden 26.000 mit Schwertern bewaffnete Krieger zum Kampf aufgeboten, nicht eingerechnet die 700 hervorragenden Kämpfer aus der Stadt Gibea. 700 vortreffliche Krieger vom Stamm Benjamin waren Linkshänder und jeder einzelne von ihnen konnte mit der Steinschleuder ein Ziel haargenau treffen, ohne je daneben zu schießen. Auch in Israel wurde ein Heer von 400.000 mit Schwertern bewaffneten Kriegern einberufen, die Männer von Benjamin nicht eingerechnet, lauter erfahrene Kämpfer. Vor der Schlacht gingen die Israeliten nach Bethel und fragten Gott, welcher Stamm soll im Kampf gegen Benjamin den Anfang machen? Der Herr antwortete, Juda soll als erstes gehen. Früh am nächsten Morgen brachen die Israeliten auf und lagerten in der Nähe von Gibea. Dann zogen sie los, um Benjamin anzugreifen, und stellten sich vor der Stadt zum Kampf auf. Doch die Krieger von Benjamin stürmten aus der Stadt heraus und töteten an diesem Tag 22.000 Israeliten auf dem Schlachtfeld. Die Israeliten fassten neuen Mut und stellten sich wieder an dem Ort auf, wo sie am Tag vorher gestanden hatten. Denn sie waren nach Bethel hinaufgegangen und hatten bis zum Abend vor dem Herrn geklagt. Sie hatten den Herrn gefragt: Sollen wir noch einmal gegen unseren Bruder Benjamin kämpfen? Und der Herr hatte geantwortet: Zieht hinauf und kämpft gegen ihn. Also zogen sie am zweiten Tag wieder gegen Benjamin in den Kampf. Doch die Krieger von Benjamin kamen ihnen auch an diesem Tag aus der Stadt entgegen und töteten weitere 18.000 Israeliten, alles erfahrene Schwertkämpfer. Da gingen die Israeliten, das ganze Volk, noch einmal hinauf nach Bethel und blieben weinend vor dem Herrn und fasteten bis zum Abend. Sie brachten dem Herrn Brand- und Friedensopfer dar und sie befragten dort den Herrn. Denn damals stand die Bundeslade Gottes im Bethel und Pinhas, der Sohn von Eleasa und Enkel von Aaron, diente zu jener Zeit als Priester. Er fragte den Herrn: Sollen wir weiterhin gegen unseren Bruder Benjamin kämpfen oder sollen wir es lassen? Der Herr sprach: Zieht hinauf, morgen werde ich euch den Sieg über ihn schenken. Da legten die Israeliten einen Hinterhalt rund um Gibea. Am dritten Tag zogen sie wieder in den Kampf gegen Benjamin und stellten sich bei Gibea auf wie zuvor. Als die Krieger von Benjamin ausrückten, ließen sie sich von der Stadt weglocken und wie an den Tagen davor fingen sie an, einige von den Israeliten zu töten. Etwa 30 Männer starben auf dem Schlachtfeld und auf den Straßen, die nach Bethel und Gibea führten. Da dachten die Krieger von Benjamin: Wir haben sie wie bisher geschlagen. Aber die Israeliten sagten sich: Wir wollen zum Schein fliehen, damit sie uns auf den Straßen nachsetzen und sich von der Stadt entfernen. So zogen sich die Israeliten bis Baal Tamar zurück und formierten sich dort neu zum Angriff. Gleichzeitig brachen die Israeliten, die westlich von Gibea im Hinterhalt lagen, aus ihren Verstecken hervor. So rückten aus ganz Israel 10.000 ausgewählte Krieger gegen Gibea vor und es tobte ein heftiger Kampf. Und die Männer von Benjamin erkannten die Katastrophe nicht, die über sie hereinbrach. Auf diese Weise schenkte der Herr Israel den Sieg über Benjamin und an diesem Tag töteten die Israeliten 25.100 Krieger von Benjamin, alles erfahrene Schwertkämpfer. Da mussten die Männer vom Stamm Benjamin einsehen, dass sie geschlagen waren. Die Israeliten räumten nämlich das Feld vor den Männern von Benjamin, um den Männern, die im Hinterhalt lagen, Raum zum Angriff zu geben. Diese brachen dann aus ihren Verstecken gegen Gibea hervor, drangen von allen Seiten in die Stadt ein und erschlugen alle, die sich noch darin aufhielten, mit dem Schwert. Zwischen den Israeliten und den Männern im Hinterhalt war aber die Vereinbarung getroffen worden, eine große Rauchwolke aus der Stadt aufsteigen zu lassen. Als sich nun die Männer von Israel zum Schein zur Flucht wandten und die Männer von Benjamin anfingen, einige Israeliten zu erschlagen und schon dachten, diese seien wie die letzten Male besiegt, war das verabredete Zeichen, die Rauchsäule über der Stadt zu sehen. Als die Männer von Benjamin sich umdrehten, sahen sie, dass die ganze Stadt in Flammen stand. In diesem Moment machten die Israeliten Kehrt und griffen an. Da erschraken die Männer von Benjamin, weil ihnen klar wurde, dass sie ihrem Verhängnis nicht mehr entrinnen konnten. Sie zogen sich dann vor den Israeliten in Richtung Wüste zurück, doch die Schlacht holte sie ein. Von den Israeliten, die aus der Stadt kamen, wurden sie vernichtet. Sie umzingelten die Männer von Benjamin, jagten sie, holten sie an ihrem Ruhelager ein, das sie östlich von Gibea aufgeschlagen hatten, und brachten sie endgültig zur Strecke. Dabei fielen von Benjamin 18.000 Mann, lauter tapfere Krieger. Die Überlebenden flohen in die Wüste zum Fels Rimmon, doch auf dem Weg dorthin töteten die Israeliten weitere 5.000 und jagten ihnen nach, bis sie bei Gidon noch einmal 2.000 erschlagen hatten. So verlor der Stamm Benjamin an diesem einen Tag 25.000 mutige Krieger und gute Schwertkämpfer. Es blieben nur 600 Männer übrig, die zum Fels Rimmon entkamen, wo sie sich 4 Monate lang versteckten. Die Israeliten kehrten in das Gebiet des Stammes Benjamin zurück und löschten alles Leben in den Städten von Benjamin aus. Menschen, Vieh und alles, was sie vorfanden. Die Städte selbst, durch die sie kamen, brannten sie nieder. Israel verhilft Benjamin wieder zu Frauen. Die Israeliten hatten in Mizpah geschworen, niemand von uns darf seine Tochter jemals mit einem Mann aus dem Stamm Benjamin verheiraten. Nun zogen sie nach Bethel und saßen dort in der Gegenwart Gottes bis zum Abend und klagten und weinten bitterlich. O Herr, Gott Israels, warum ist das in Israel geschehen? Nun hat Israel einen Stamm verloren. Früh am nächsten Morgen errichteten sie einen Altar und brachten darauf Brand- und Friedensopfer dar. Dann sagten sie, welcher Stamm von Israel war nicht dabei, als wir in Mizpah unsere Versammlung vor dem Herrn abhielten? Damals hatten sie vor dem Herrn einen feierlichen Eid geschworen, dass jeder, der nicht kommen würde, unbedingt sterben sollte. Nun hatten die Israeliten Mitleid mit Benjamin und sagten, heute haben wir einen ganzen Stamm von Israel verloren. Wo sollen wir Frauen für die wenigen Überlebenden hernehmen, wo wir doch beim Herrn geschworen haben, sie niemals mit unseren Töchtern zu verheiraten? Darum fragten sie, hat einer von den Stämmen Israels gefehlt, als wir nach Mizpah vor den Herrn zogen? Und sie stellten fest, dass niemand aus Jabesh-Gilead ins Lager zur Versammlung gekommen war. Denn eine nähere Untersuchung des Volkes hatte ergeben, dass keiner der Einwohner von Jabesh-Gilead da war. Also schickten sie 12.000 Krieger nach Jabesh-Gilead mit dem Befehl, tötet sämtliche Einwohner von Jabesh-Gilead, auch die Frauen und Kinder. Folgendes sollt ihr tun, erschlagt alle Männer und jede Frau, die keine Jungfrau mehr ist. Unter den Einwohnern von Jabesh-Gilead fanden sie 400 junge Frauen, die noch unberührt und mit keinem Mann zusammen gewesen waren. Diese brachten sie in ihr Lager bei Silo im Land Kanaan. Nun schickte die Versammlung der Israeliten eine Gesandtschaft zu den Männern von Benjamin, die beim Fels Rimmon lebten, und bot ihnen Frieden an. Daraufhin kehrten die Männer von Benjamin aus der Wüste in ihren Landbesitz zurück, und die 400 Frauen aus Jabesh-Gilead, die verschont worden waren, wurden mit ihnen verheiratet. Doch es waren nicht genügend Frauen für alle. Das Volk hatte Mitleid mit Benjamin, denn der Herr hatte eine Lücke in die Stämme von Israel gerissen. Deshalb überlegten die Ältesten der Israeliten, wie können wir Frauen für die übrigen Männer finden, wo doch alle Frauen vom Stamm Benjamin tot sind? Durch die Überlebenden soll Benjamin ein Erbbesitz erhalten bleiben, damit nicht ein ganzer israelitischer Stamm für immer ausgelöscht ist. Aber unsere eigenen Töchter können wir ihnen nicht als Frauen geben, denn wir als Volk der Israeliten haben feierlich geschworen, verflucht sei jeder, der Benjamin eine Frau gibt. Da fiel ihnen ein, es wird doch alljährlich ein Fest für den Herrn in Silo gefeiert, zwischen Lebona und Bethel, östlich der Straße von Bethel nach Sichem. Sie gaben den Männern von Benjamin die Anweisung, geht und versteckt euch in den Weinbergen. Wenn ihr seht, dass die Frauen von Silo zum Reigentanz herauskommen, dann müsst ihr aus den Weinbergen hervorbrechen. Jeder von euch muss sich eine von den Frauen aus Silo packen und sie als seine Frau mit ins Land Benjamin nehmen. Und wenn ihre Väter und Brüder zu uns kommen und sich beklagen, werden wir zu ihnen sagen, bitte habt Verständnis, denn wir konnten im Kampf gegen Jabesh-Gilead nicht genügend Frauen bekommen. Und ihr macht euch nicht schuldig, denn ihr habt sie ihnen ja nicht selbst gegeben. Die Männer von Benjamin befolgten diese Anweisung. Sie entführten von dem Tanz so viele Frauen, wie sie brauchten, und brachten sie in das Land, das ihnen als Erbbesitz gehörte. Dort bauten sie ihre Städte wieder auf und wohnten darin. Und auch die Versammlung der Israeliten löste sich auf und jeder kehrte zu seinem Stamm und zu seiner Sippe zurück. So zogen sie alle nach Hause in das Land, das ihnen als Erbbesitz gehörte. Damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Aus der Übersetzung das Buch, aus dem Lukasevangelium Kapitel 9, die Verse 7 bis 21. Herodes und Jesus. Der Provinzkönig Herodes hörte von all diesen Geschehnissen, aber er wusste nicht, wie er sie einschätzen sollte. Denn einige Leute sagten, dass Johannes wieder vom Tod auferweckt worden war. Manche meinten, dass der Prophet Elia erschienen sei, und noch andere vermuteten, einer von den Propheten aus alter Zeit sei wieder auferstanden. Dazu sagte Herodes, den Johannes habe ich enthaupten lassen. Doch wer ist dann dieser Mann, über den ich solche Dinge höre? Deshalb wollte er Jesus unbedingt persönlich zu Gesicht bekommen. Gebt ihr ihnen zu essen. Als die Ausgesandten wieder zu Jesus zurückkehrten, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Jesus empfing sie und zog sich mit ihnen zu einem Ort namens Bethsaida zurück. Doch die Menschenmenge wusste, wo er war, und kam hinter ihm her. Da hieß Jesus sie willkommen. Er sprach mit ihnen über Gottes neue Wirklichkeit und machte die gesund, die Heilung brauchten. Als es langsam Abend wurde, kamen die 12 Jesus-Schüler zu ihm mit dem Vorschlag: Schickt die Menschenmenge fort, dann können sie zu den Bauernhöfen im Umkreis gehen und dort Brot kaufen und auch eine Möglichkeit zur Übernachtung finden, denn wir sind schließlich in einer völlig einsamen Gegend. Doch Jesus antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen etwas zu essen? Sie sagten: Wir haben hier nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder meinst du, wir sollen losgehen und Nahrung für diese ganze Volksmenge einkaufen? Es waren dort ungefähr 5000 Männer zugegen. Jesus sagte zu seinen Schülern: Setzt sie in Gruppen von ungefähr 50 hin. Das taten sie, sodass alle einen Platz fanden. Da nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er schaute nach oben zum Himmel und sprach das Dankgebet darüber. Dann brach er sie in Stücke und gab sie seinen Schülern, die sie an die Volksmenge weitergeben sollten. Alle aßen und wurden satt. Das, was übrig blieb, wurde eingesammelt, 12 Körbe voll. Wer ist Jesus? Ein anderes Mal war Jesus allein, um zu beten. Da traten seine Gefährten zu ihm. Er fragte sie: Was sagen die Leute über mich? Für wen halten sie mich? Sie gaben ihm die Antwort: Sie halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und noch andere meinen, einer von den Propheten der Vorzeit sei wieder auferstanden. Da fragte Jesus sie: Und ihr, für wen haltet ihr mich? Da gab Petrus ihm die Antwort: Du bist der von Gott gesandte Messias. Da verbot Jesus ihnen eindringlich, das irgendjemandem zu erzählen. Aus Psalm 104 lesen wir die Verse 24 bis 35 aus der Übersetzung Das Buch. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr! Du hast sie alle in deiner Weisheit erschaffen. Voll ist die Erde von dem, was du geschaffen hast, und genauso auch das Meer, das so groß und weit ist. Dort wimmelt es nur so von Lebewesen, die nicht zu zählen, kleine Tiere und auch große. Darauf fahren die Schiffe dahin und auch der Leviathan, den du geschaffen hast, er kann sich darin tummeln. Sie alle warten sehnsüchtig auf dich, dass du ihnen ihre Nahrung zur richtigen Zeit gibst. Du gibst sie ihnen und sie sammeln sie auf. Du teilst freigebig aus und sie werden satt an dem Guten. Doch verbirgst du dein Angesicht, da erschrecken sie. Nimmst du ihnen den Lebensatem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Lebensatem, so werden sie erschaffen, und du erneuerst das Gesicht der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Freuen soll sich der Herr über seine Werke. Blickt er die Erde an, so erbebt sie. Er rührt die Berge an, und sie fangen an zu rauchen. Singen will ich für den Herrn, solange ich lebe. Musizieren will ich für meinen Gott, solange ich bin. Mein Nachdenken möge ihm gefallen. Über den Herrn will ich mich freuen. Verschwinden sollen die Übeltäter von der Erde, ja, die Gottesfeinde sollen nicht mehr da sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Und aus dem Buch Sprüche lesen wir Kapitel 14, die Verse 22 bis 24 aus der Übersetzung Neues Leben. Wer Böses im Schilde führt, ist verloren. Doch wer Gutes im Sinn hat, wird Gnade und Treue ernten. Arbeit bringt Gewinn. Bloßes Gerede aber führt in die Armut. Reichtum ist die Krone der weisen Menschen. Die Narren aber haben nichts anderes als ihre Dummheit. Thank you. Das war die heutige Bibellese. Und zum Abschluss möchte ich euch noch die Losung mitgeben aus Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und aus Markus 9, die Verse 36 und 37. Jesus nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Mittwoch und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir freuen uns auf euch, wir lesen natürlich weiter. Bis dann, tschüss!